zweiter Versuch. Hallo Annette.
Hallo Nina.
Hallo liebe Podcast-Zuhörer. Nach dem kleinen Versprecher Start Nummer 2. So, wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Podcast-Folge und wir haben schon gesehen, diese Folge wird wohl ein Kinderbuch-Special.
Mehr oder weniger, ich denke, ja. Also von meiner Seite gibt es ein Kinderbuch-Special, ja.
Von mir gibt es tatsächlich heute auch mal ein Kinderbuch, mal was ganz Neues. Ich habe aber auch ein Erwachsenenbuch. Also, okay. Aber es wird mehr oder minder ein Kinderbuch-Special.
Ja, ich hatte in der letzten Zeit so viele gute Kinderbücher gelesen, dass ich dachte, soll die auch mal drüber sprechen, vielleicht, ne?
Die müssen auch vorgestellt werden, definitiv.
Genau. Vielleicht findet der ein oder andere ja ein Weihnachtsgeschenk oder in der Richtung vielleicht schon mal zur Überlegung.
Was hast du denn Kuscheliges zu empfehlen? Ich sehe schon einen Bären, ich sehe einen Bulliwagen.
Ein Bulliwagen, ja.
Ja, und der Hoffnungsvogel.
Der Hoffnungsvogel, ja. Ist zwar eigentlich ein Kinderbuch, kann man aber auch bis, keine Ahnung, sollte vielleicht jeder mal lesen.
Ich wollte gerade sagen, ab 7 Jahren bis
6, 7 Jahre. Die bekannten 99.
Bis 99, ne? Und aufwärts, genau.
Ja, genau. Genau. Ja, soll ich mal anfangen?
Sehr gerne.
Ja, okay. Ich habe nämlich als allererstes habe ich ein Bilderbuch ausgesucht. Mhm. Das heißt, ich bin mutig. Und bei den Bilderbüchern ist es natürlich so, dass natürlich das Cover als allererstes ins Gesicht springt. Und es ist einfach so süß. Ne? Es zeigt in zarten Farben einen kleinen Bär. Es ist sehr klar gezeichnet. Und habe ich schon gesagt, es heißt, ich bin mutig von Steve Small. Ja, und wie der Titel schon sagt, geht es um das Thema Mut. Was bedeutet es überhaupt, mutig zu sein? Der kleine Bär, den man auf dem Cover sieht, der heißt Arlo und der lebt, wie das Bären machen, mit seiner Mutter und seiner kleinen Schwester Eva in einer Höhle. Und da haben sie ihren Winterschlaf gehalten. Aber auch der schönste Winterschlaf ist mal zu Ende. Aber Arlo findet das überhaupt nicht gut. Also er mag die vertraute Umgebung der Höhle. Er mag die Sicherheit der Gegenwart seiner Mutter und seiner Schwester. Und er findet es echt nicht gut, dass die Mutter irgendwann sagt, oh, der Winter ist vorbei und wir müssen hier die Höhle verlassen und ins Tal ziehen. Und seine Schwester allerdings, die Eva, die ist da ganz anders und super, was Neues und läuft direkt voraus. Und sie müssen dann nachdem sie die Höhle verlassen haben, einen verschneiten Berg überqueren, um in ein Tal zu kommen. Und während sie das machen, zieht ein Schneesturm auf. Und die Mutter ruft noch, bleibt in meiner Nähe. Aber Eva, diese übermütige, vermeintlich mutige Bärin, läuft schon voran. Und auf einmal sieht man hinten und vorne überhaupt nichts mehr. Also Arlo sieht weder seine Schwester noch seine Mutter. Aber er weiß, er spürt seine Schwester auch nicht mehr und meint, ja, er müsste jetzt tatsächlich sehr mutig sein und seine Schwester suchen. Also, er findet sie natürlich auch. Und gut, wie in jedem schönen Bilderbuch geht natürlich die Geschichte gut aus. Alle kommen, der Schneesturm legt sich irgendwann. Dann sieht die Mutter auch ihre Kinder wieder und Arlo hat seine Schwester gefunden. Aussage, das ist natürlich, wer ist jetzt mutig? Ist es die Eva, die direkt mutig vorwegläuft und ganz egal und unbekümmert einfach drauf losläuft? Oder ist es der Arlo, der eigentlich überhaupt gar keinen, von sich aus behaupten würde, er hätte keinen Mut, weil er immer bei seiner Mutter bleibt, weil er immer das möchte, was schon immer so war, aber in dem Moment, wo Gefahr droht, dann doch eigentlich alles zusammennimmt, um zu helfen. Und das ist so die Aussage des Bilderbuches, wer ist jetzt mutig und ist es immer der voranläuft und der vermeintlich so kräftig und mutig ist, ne? So. Ja, mir gefallen eigentlich fast alle Bilderbücher von Steve Small. Er hat eine ganze Reihe davon gemacht. Ich habe hier noch eins, das heißt Ohne dich bin ich nicht ich, was ja schon mal eine sehr schöne Freundschaftsaussage ist. Ne? Da sieht man auch einen dicken Bären an einem Ast hängen und der guckt so Auge in Auge ein kleines Eichhörnchen an. Und der Steve Small ist Autor und Illustrator zugleich und kommt eigentlich ursprünglich aus der Filmbranche, ich glaube sogar Disney-Filme animiert und all sowas.
Ach,
cool. Finde ich, sieht man seine Illustrationen aber eigentlich gar nicht an. Mhm. Und er sagt auch, er ist dann irgendwann auf die Bücher gestoßen und seitdem ist alles, was so animiert ist, für ihn gar nichts mehr. Er sagt, die machen zwar keine Geräusche und sie bewegen sich nicht, aber sie haben ihn fast noch mehr gepackt als die Filme.
Mhm.
Das fand ich dann eine schöne Aussage, weil das, was diese Bücher von Steve Small auszeichnen, ist eine gewisse Ruhe in den Bildern. Mhm. Sanfte, klare Farben, klare Konturen, und das ist ja eigentlich so das Gegenteil von animierten Comics.
Mhm.
Ja, das war so meine erste Empfehlung. Ich denke, für Kinder ab 3-4 Jahren ist das geeignet. Also bestes Kindergartenalter.
Sehr schön. Ein sehr süßes Buch.
Ja, es ist so
süß. Ja, tatsächlich.
Sollte man definitiv mal reinblättern.
Ja, 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 ja.
Sehr schöne Empfehlung.
Ich habe auch ein Kinderbuch, beziehungsweise ich habe ein Vorlesebuch, nämlich mein großes Vorlesebuch von Drachen, Feen und anderen Fabelwesen von Thea Orsi und Anna Lang.
Mhm.
Es ist wirklich, jetzt habe ich schon das Buch, ging es mir hoch. ja, das Buch hatte schon sein Instagram-Posting auch von mir bekommen an einem Samstag. An dem Tag hatte ich es ausgepackt.
Ja, und war es total spontan begeistert. Ich erinnere mich. Ja,
genau. Allein dieses knallbunte Cover, es springt einem entgegen, also gleich vorne auf. Ich weiß gar nicht, was das für ein Fabelwesen sein soll hier vorne. Es hat so ein bisschen Ogermäßiges. Das hier in der Mitte.
Ja, halt so, fantastisch, ne?
Ja, genau, auf jeden Fall ein fantastisches
ein
Wesen.
Zwerg
genau,
und
Zwerg,
eine,
Feen sieht man. Man sieht einen Leprechaun, ganz viele Drachen. Vor allem Drachen auch aus verschiedenen Kulturen, denn davon handelt dieses Buch nämlich auch. Komm mit ins Reich der Fabelwesen. Bestimmt hast du schon einmal von Drachen, Hexen oder Trollen gehört. Aber kennst du auch Wesen wie die Leprechauns aus Irland oder Gildub aus Schottland? Nein? Dann begib dich auf eine Reise in eine Welt voller Geheimnisse und Abenteuer. Doch Vorsicht, bedanke dich niemals bei einer Fee, denn das macht sie wirklich wütend. Und halte dir lieber die Nase zu, wenn du einen Oger triffst. Oh. Die stinken nämlich fürchterlich nach modrigem Schlamm.
Oh. Ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu, also nicht ganz richtig Halloween-Thema, aber manchmal schon so ein bisschen gruselig, ne?
Ja, das ja, aber durch Och die nee, bunte durch, Aufmachung, ja, finde ich, wird dem Grusel schon einiges wieder
genommen. Sehr, sehr ausdrucksstarke Illustration.
Oh ja, ja, sehr bunt gehalten. Mhm. Und das Schöne ist, wie auch schon gesagt, es sind halt nicht Märchen, aber halt Sagen von Fabelwesen, wirklich aus verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Also es ist nicht rein europäisch gehalten, auch wenn es hier mit Italien und Skandinavien und Deutschland beginnt. Aber je weiter man kommt, wir gehen einmal rüber nach Polen, Ungarn, jetzt kommen wir nach Russland und jetzt sind wir auch schon in Indien, in China. Erfahren
die Drachen.
Viel über die Drachen, genau. Es Japan natürlich.
Ja.
Und wohin gehen wir noch? Peru.
Der Waldwesen.
Ja, ja. Es ist halt je nach den mythischen Wesen unterteilt. Es ist jetzt nicht nach Ländern unterteilt, sondern halt der Fabelwesen zugeordnet.
Und dann wiederum nach Ländern.
Und dann wiederum nach Ländern, genau. Es ist ein sehr schöner Vorleseschatz, ist aber definitiv auch für Erwachsene geeignet, die sich sehr viel mit Mythen und mit Fabelwesen beschäftigen möchten.
Ja, und der untere Altersempfehlung, was würdest du sagen?
Altersempfehlung würde ich schon sagen, kann man so ab 5.
Ja.
5 Jahren vorlesen.
Ja, 5 Jahren vorlesen.
Also ich finde...
Ist jetzt manchmal nicht so viel Text dabei.
Nee,
ne?
Also, eben, genau. Also die Texte sind halt schon recht gering gehalten, aber ich finde, sie reichen durchaus zum Vorlesen und die Bilder sind... Die Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
Ja, tatsächlich. Ja, sehr schön illustriert.
Ist, finde ich, auch sehr schön geeignet jetzt zur kühleren Jahreszeit. Schön zum Einkuscheln.
Ach, definitiv. Ja.
Und wieder ein schönes Buch über Mythen und Fabelwesen.
Ja, wunderbar.
Ja.
Ja, wollen wir dann gleich weitermachen?
Ja, sehr gerne.
Also das, was ich jetzt vorstelle, hat schlägt wirklich sehr in der Realität auf, ist ein Buch, was sich mit einer harten Realität auseinandersetzt. Das Buch heißt Adresse Unbekannt und ist von der kanadischen Autorin Susie Nielsen geschrieben.
Deutscher Jugendpreis steht drauf.
Ja, ja. Genau. Es geht um Felix, der mit seiner alleinerziehenden Mutter zusammenlebt. Und ja, Felix liebt seine Mutter sehr, aber sie ist chaotisch, sie ist ja nicht gut organisiert. Sie hält sich wenig an Regeln und eckt dadurch auch immer wieder bei anderen an. Und das bedeutet auch, sie hat keine feste Beziehung und sie hat keinen festen Arbeitsplatz. Mhm. Und das wiederum bedeutet, hast du keinen festen Arbeitsplatz, hast du kein festes Einkommen, hast du kein festes Einkommen, kannst du keine Miete bezahlen, kannst du keine Miete bezahlen, hast du keine Wohnung. Mhm. So. Und in dieser Abwärtsspirale befindet sie sich gerade, muss eine Wohnung räumen und hat jetzt nur noch eine einzige Sache. Sie hat einen alten VW-Bus, einen Westfalia, der ist von einem ehemaligen Verflossenen übrig geblieben, der seine Sachen gepackt hat und irgendwo nach Indien getrampt ist und hat seinen VW-Bus da einfach stehen gelassen. Und jetzt sagt sie, so kurz vor den Sommerferien, und sagt zu ihrem Sohn Felix, hey, versuch das jetzt so ein bisschen optimistisch zu verkaufen, hey, wir machen ein ganz tolles Abenteuer, wir ziehen jetzt in den VW-Bus. Mhm. Und ja, das ist Sommer und das ist ja jetzt auch erstmal ganz lustig. Sie reduzieren ihre ganzen Habseligkeiten auf ein Minimum, stellen den Rest bei einer Freundin in der Garage unter und wohnen in einem VW-Bus. Was so andere Leute so im Urlaub gemacht haben. Lustigerweise habe ich das Buch auch während unseres Campingurlaubs gelesen, wo wir auch in einem VW-Bus gelebt haben. Aber ich habe gedacht, naja, mehr als 3-4 Wochen möchte ich das tatsächlich nicht machen. das ist sehr realistisch auch geschildert, wie so die täglichen Probleme sind. Also er schildert zum Beispiel, dass er was drum geben würde, auch mal eine eigene Dusche zu haben, eine eigene Toilette. Mhm. Also ich habe hier zum Beispiel auch einen kleinen Ausschnitt, den ich mal vorlesen kann, um auch so ein bisschen in den Stil der ganzen Sache zu kommen. Zum Beispiel kein Bad zu haben, das fehlt mir mehr als alles andere. Wir versuchen immer über Nacht in der Nähe einer öffentlichen Toilette zu parken. Unsere Notdurft verrichten wir in Cafés oder Fastfood-Restaurants, die schöne Sanitäranlagen haben. Das meiste unter den Armen oder untenrum waschen erledigen wir am Waschbecken. Zweimal die Woche gehen wir ins Gemeindezentrum, duschen lange. Wir tun unser Bestes. Trotzdem, was würde ich für eine Toilette geben, die ich mein eigen nennen kann? Außerdem ist da noch der Mangel an Privatsphäre. Zwei Leute auf so engem Raum. Ich fordere jeden heraus, es zu probieren, nicht ab und zu genervt zu sein. Dabei ist es auch nicht zuträglich, dass meine Mutter manchmal wie ein Fahnenfahrer schnarcht, auch wenn sie es komplett leugnet. Und sagen wir mal so, es gibt gewisse Dinge, die ein beinahe 13-Jährige gelegentlich gern tun würde. Private und sehr persönliche Dinge, die unmöglich sind, wenn die Mutter des beinahe 13-Jährigen einen knappen Meter entfernt schläft. Mehr sage ich dazu nicht.
Oh, das ist aber wirklich hart. Ich wollte mich gerade schon fragen, wie alt ist er? 13.
Oh, ne? Also du kannst keine Freunde einladen. Jetzt geht's darum, dass er an einer neuen Schule angemeldet werden soll. Da wird natürlich die Adresse verlangt. Mhm. Die Mutter, so unzuverlässig und eigentlich lebensunfähig, wie sie ist, fingiert da was Haarsträubendes. Und was Felix auch immer stört, ist, dass er ständig lügen muss. Ne? Er muss seine Freunde ständig anlügen. Er empfindet da Dinge, aber irgendwann bricht dieses Lügengerüst natürlich zusammen. Und ich finde, dieses Buch ist sehr, sehr lebensnah geschrieben. Wohl, wer kann es wissen, wer nicht selber in dieser Situation war. Mhm. Natürlich am Ende, ich will nicht spoilern, aber dieser Roman geht natürlich hoffnungsvoll aus, dass irgendwie eine Lösung für dieses Problem gefunden wird. Mhm. Es, wie soll ich sagen, das Ganze fliegt auf, weil die Situation eskaliert, weil die beiden wirklich in Gefahr geraten. Und da weiß ich, Felix, keine andere Lösung mehr, als zur Polizei zu gehen. Und dadurch fliegt es halt auf und zeigt dann auch, dass eigentlich Kommunikation recht alles im Grunde ist, weil wenn man sich nicht getraut, mit so einer Situation an die Öffentlichkeit zu gehen oder sich Hilfe zu suchen, wird man immer mehr, verfährt man sich im Grunde immer mehr. Und das zeigt dieses Buch auch eigentlich. Wenn du Probleme hast, such dir Hilfe. Es gibt genug Leute. Versuch nicht, es irgendwie zu vertuschen, zu verheimlichen. Super tolles Buch für alle Kinder so ab 11. Und natürlich, ich lese sowas für mein Leben gern. Ich finde es total wichtig. Also nach oben, würde ich sagen, ist jetzt auch mal keine Grenze gesetzt.
Nach oben ist nie eine Grenze.
Nee, eigentlich
nie. Ich finde auch.
Nee, eigentlich nie. Von daher, ja. Aber so die Kerngruppe sind so die 11, 12, 13, 14-Jährigen vielleicht.
Aber ein spannendes Thema.
Ja, also. Und nicht nur, also der Protagonist ist jetzt der Felix, ein Junge, aber es taucht auch ein toughes Mädchen auf, die aber auch wieder, ne, wieder ihre Schwächen hat. Also es ist durchaus für beide lesbar. Also
das für Jungs ist auch immer wichtig.
Wie für Mädchen, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein ausschließlicher Jungsroman.
Sehr cool. Ja.
Also das Cover können wir auch nochmal sagen, das sieht so ein bisschen nach Urlaub aus, ne? Das führt so ein bisschen in die mit Blümchen und ne, Wäsche vorne und der sitzt ja ganz locker auf diesem VW-Bulli-Dach, aber
und im Hintergrund hast du dann diese Wohngegend, das sieht schon wieder weniger nach Urlaub aus.
Das sieht schon weniger nach Urlaub aus, ganz genau. Also ich finde ein total empfehlenswertes Buch, um vielleicht auch mal die Augen zu öffnen. Was? Wie geht's den Leuten drumherum, um dich drumherum? Geht's denen wirklich gut?
Ja.
Mach dir das mal bewusst, ob da nicht, also muss jetzt nicht gleich obdachlos sein, aber es gibt noch viele andere Nöte und Ängste, die deine Mitmenschen haben können.
Aber es bildet ja auch einen schönen Kontrast auf dem Cover, weil der Bullibus ist so schön knallig orange mit pinken Gardinen, die Blume ist auch noch ziemlich bunt und ansonsten die Häuserreihe und die ganze Umgebung ist in ziemlich tristem Blau tatsächlich eher gehalten.
Genau, also, so ein Blaugrau, so ein bisschen Trist, wie du schon sagst.
Super Covergestaltung, muss ich sagen.
Ja, ja, nee, tolles Buch. Ich habe auch schon noch zwei andere Bücher von der gleichen Autorin gelesen und es ist, sind einfach sehr, sehr intensive Bücher. Und ja, toll.
Cool. Kommen wir zu einem anderen intensiven Buch. So intensiv wird es nicht. Es wird tatsächlich sogar eher etwas lustig.
Ja.
Ich bin auch tatsächlich nur drauf gestoßen, weil es auf einmal auf der Bestsellerliste stand. Und dachte mir so, okay, was ist das denn? Der Titel ist Geschichten aus der Geschichte. Eine Reise um die Welt zu außergewöhnlichen Persönlichkeiten, vergessenen Ereignissen und sagenhaften Entdeckungen. Von Richard Hemmer und Daniel Messner. So, dann habe ich mir durchgelesen, worum geht's denn überhaupt? Wie die Welt zu unserer wurde. Wussten Sie, dass der erste Mensch, der die Welt in einem Auto umrundete, eine Frau war? Und dass Pinguine wohlbekömmlich sind, Eisbären hingegen nicht? Oder haben Sie sich schon einmal gefragt, wie es sich als Kaiser undercover reißt? Die Historiker Richard Hemmer und Daniel Messner beschäftigen sich täglich mit Geschichten, die hinter solch spannenden wie kuriosen Erkenntnissen und Fragen stehen. In ihrem Buch nehmen sie uns mit auf eine Zeitreise um die Welt in 20 Geschichten und zeigen in unvergleichbar unterhaltsamer Manier historische Zusammenhänge zwischen großen Entdeckungen, waghalsigen Abenteuern und beeindruckenden Errungenschaften auf. Vom frühen Mittelalter bis zur Neuzeit, von der Arktis bis zum Südpolarmeer.
Ui.
Es ist wirklich super spannend und das Coole ist, die beiden Herren haben einen Podcast.
Ah.
Deswegen hier einmal ein kurzer Shoutout. Hört euch den gerne an. Ich habe ihn mir nämlich aufgrund dieses Buchs einmal angehört.
Ja.
Super.
Okay.
Also die erzählen.
Und die erzählen dann noch mehr solche Geschichten.
Die Prämisse dieses Podcasts ist, die treffen sich so einmal die Woche zusammen. Das sind ja beides Historiker.
Ja.
Und der eine erzählt dem anderen eine Geschichte. Und der andere weiß aber nicht, was er für eine Geschichte erzählt bekommt. Und das Ganze ist alles historisch fundiert, alles auf der Vergangenheit basierend. Und da sind teilweise echt, was heißt teilweise, da sind echt spannende Geschichten mit bei. So Sachen, die man jetzt nicht in den üblichen Geschichtsbüchern lesen würde.
Okay, sonst bräuchte man jetzt nicht noch eins.
Sonst bräuchten wir nicht dieses Buch. Ich kann euch den Podcast auch wirklich nur ans Herz legen, weil die beiden Herren haben eine wirklich
sehr... Wie heißen die nochmal?
Richard Hemmer und Daniel Messner.
Ah, okay.
Der Podcast heißt auch Geschichten aus der Geschichte. Ist sehr leicht auf Spotify zu finden.
Ja.
Die beiden Herren haben wirklich sehr angenehme Stimmen und den kann man unglaublich gut lauschen. Das muss ich mal sagen. Ich saß gestern auf meinem Bett und hab mir noch eine Folge angehört. Die gehen ja immer so eine knappe Stunde. Mhm. Sind sehr unterhaltsam.
Aber bestimmt auch wirklich ein bisschen lehrreich, weil ich denke,
nicht nur ein bisschen, die sind sehr lehrreich. Ja, also man erfährt auf einmal Dinge so, okay, das wusste ich jetzt überhaupt nicht. Oder auch zu Dingen, mit denen man sich noch nie auseinandergesetzt hat. Wirklich querbeet. Alles, was so auf der ganzen Welt passiert ist.
Aber ein bisschen geschichtsinteressiert muss man schon sein, ja, ne? Ein bisschen.
Definitiv. Bisschen schon, also man sollte schon an vorangegangenen Dingen auf dieser Welt interessiert sein.
Schön gesagt. Hast du schön gesagt. Vorangegangenen Dingen.
Dankeschön. Ja. Ich möchte eigentlich auch gar nicht zu viel aus diesen Büchern erzählen, einfach weil man diese Geschichten für sich entdecken sollte. Ich kann ja mal kurz ein paar Titel nennen, worum es geht. Es geht einmal um die Jagd nach der exakten Uhrzeit, mit dem Fahrrad in die Freiheit, Chuan Chang und seine Reise nach Westen, von der Warteschleife in den Tod, über Vogelkot und Brot aus der Luft.
Okay.
Also man hat wirklich skurrile Dinge hier drin, aber es ist sehr unterhaltsam und lehrreich.
Ja, und es ist jetzt auch nicht so übermäßig dick. Also ich denke, man kann es so gut auch als Abendlektüre, wenn man mal eben so einen Happen noch vor dem Schlafengehen lesen will und will jetzt nicht so einen dicken Roman anfangen oder man... Ne, dann hat man immer mal so einen kleinen Happen, kann den lesen und kann dann wieder weglegen und dann irgendwie wieder eine neue Geschichte anfangen.
Kann man sehr gut, denn das Buch hat 250 Seiten und da drin sind halt diese 20 Geschichten verteilt. Die hat man.
Kann man sich gut eine am Abend
gönnen und dann, oder zwei, drei.
Naja. Ja, vielleicht auch für die Leser, die dicke Bücher jetzt nicht so geeignet sind oder die jeden Tag mal mit irgendeiner Geschichte auch abschließen wollen. Ne?
Die was beenden wollen, genau.
Die sonst den Faden verlieren. Gibt ja viele, die, was weiß ich, gestresst sind oder einfach abends sich nicht so viel vornehmen wollen oder auch tagsüber einfach so eine abgeschlossene Sache haben wollen. Ne?
Ist auf jeden Fall, finde ich, auch wieder ein schönes Geschenk.
Ja.
Finde ich, Hauptsache man ist irgendwie geschichtlich interessiert. Ich finde, es ist ein super Gimmick zum Verschenken.
Ja, glaube ich. Sieht auch interessant aus, muss ich sagen. Ja. Ne? Ist wie so eine Straße.
Die einmal durch die Zeit reist.
Einmal durch die Zeit reist, ja. Ganz genau. Sehr schön gemacht.
Ja. Ja. Das war's quasi auch schon von mir.
Okay, ich hab noch eins tatsächlich. Ja, das neue... Ja, ich denke, das ist das letzte oder das neue Buch von Kirsten Boye, Der Hoffnungsvogel, ist auch ein sehr stark illustriertes Buch in verschiedenen Kapiteln aufgelistet, sodass man auch das sehr gut vorlesen kann, weil es immer jeweils sehr relativ übersichtliche Kapitel sind. Also eignet sich so zum Vorlesen für Kinder auch so 5, 6, je nachdem, wie fit die so sind. Also man muss schon ein bisschen Sitzfleisch haben, um dazu zu hören.
Okay.
Wie immer, nach oben keine Begrenzung. Und worum geht's? Es ist eine fantasievolle Geschichte, hat so ein bisschen so einen auch Märchencharakter. Und zwar geht's um die gute Königin und ihren Sohn Jabu, der freundliche Prinz. Und die beiden leben im glücklichen Land. Also man merkt schon, das sind so Begriffe, die so ein bisschen Märchenatmosphäre herbei.
Oh ja.
Die bereiten ein
bestimmtes Feeling.
Ganz genau. Ne? Und in diesem glücklichen Land sind auch wirklich alle Menschen glücklich und zufrieden. Das ist schon mal eine tolle Sache. Ne?
Das ist aber heftig.
Ja, das kannst du suchen. Ne, also niemand denkt jetzt nur an sich und immer tut jeder was dafür, dass es nicht nur sich selber, sondern auch anderen gut geht. Und sie brauchen nicht viel und deswegen müssen sie auch nicht um alles Mögliche streiten. Und zum Beispiel ist die gute Königin keine allherrliche Königin, sondern sie trifft ihre Entscheidungen mit dem ganzen Volk. Sie backt dann ganz viel Kuchen und lädt dann das ganze Volk ein und so kommen sie alle zusammen und beraten selber über das, was halt entschieden werden muss. Mhm. Beide merken, die gute Königin und auch ihr Sohn, dass sich in den letzten Zeit irgendwas verändert hat. Also die Menschen helfen einander kaum noch und sie sind egoistischer, übellauniger und reizbarer. Und sie überlegen, woran das liegen kann. Und auf einmal kommen sie drauf, dass der Hoffnungsvogel weg ist. Es gab in dem Land einen Vogel, den Hoffnungsvogel, den sieht man hier auch auf dem Cover.
Mhm. Sehr bunt.
Sehr bunt, sehr fantasievoll. Ne? Also könntest jetzt nicht sagen, der sieht aus wie ein...
Ich finde, er symbolisiert den Frieden irgendwie.
Ja, obwohl er ja nicht viel mit der weißen Taube zu tun hat. Er ist ja ganz, wirklich ganz knallbunt. Ne? Und das ist das, was die Illustratorin, die wir auch von manchen Pippi Langstrumpf und vielen Lindgren-Illustrationen kennen, hat sie das auch sehr, sehr kongenial und toll illustriert. Naja, der Hoffnungsvogel ist weg. Das ist der Vogel, der dafür wirklich gesorgt hat, dass, dass immer eine tröstende Melodie im Land klang. Und nun ist er weg. Und Yabu, der freundliche Prinz, wird damit beauftragt, diesen Hoffnungsvogel zu suchen. Und er hat da echt Respekt vor, weil alles, was sich außerhalb des glücklichen Landes befindet, eher bedrohlich ist und alles andere als glücklich. Aber er weiß, was er seiner Mutter und dem Volk schuldig ist und macht sich auf den Weg und trifft, nicht lange davon entfernt, trifft er auf ein Mädchen, das heißt Alva. Und die ist ziemlich tough und wir hatten es eben schon, ziemlich mutig, tatsächlich, die ist wirklich mutig. Die
man erkennt geht voran, den roten Faden hier.
Ja, genau. Und sie ist die Tochter der Leuchtturmwärterin und ohne zu zögern schließt sie sich ihm an. Und ja, wie das dann so im Märchen ist, ne, man überwindet eine Aufgabe nach der nächsten. Man trifft immer wieder auf Widerstände und auf böse Menschen und auf böse Mächte. Aber die beiden schaffen es dann wirklich... Spoiler.
Ja.
Was schaffen sie? Ja, sie schaffen es, den Hoffnungsvogel wieder zurückzubringen. Und ist eine ganz, ganz tolle Geschichte über die Widrigkeiten und Zuversicht und natürlich über, ja, wie schafft man es, freundlich und tolerant miteinander umzugehen. Mhm. Ganz zum Beispiel, was mir auch da aufgefallen ist, dass viele Dinge, die noch auch in unseren Bilderbüchern die Norm sind, dass es solche in anderen Büchern vielleicht der Leuchtturmwärter wäre. Aber jetzt ganz selbstverständlich die Leuchtturmwärterin. Also dass zum Beispiel diese Gender-Sachen vollkommen aufgebrochen werden.
Mhm.
Viele oder auch der freundliche Prinz ist ein People of Color. Und so werden dann Dinge ganz, ganz selbstverständlich gehandhabt, die... Ich glaube, immer noch nicht so ganz selbstverständlich in unseren Büchern sind. Und das wird aber hier so ganz, ganz normal vermittelt.
Mhm.
Also wirklich eine tolle Sache. Ein schönes Lese- und Vorlesebuch mit einer ganz wichtigen Message, finde ich.
Sehr schön.
Okay, das sollte jetzt eigentlich nicht sein.
Das
war der Hoffnungsvogel von Kirsten Boje, auch erschienen im Oettinger Verlag.
Und ein super Abschluss für diese Podcast-Folge mit dem Hoffnungsvogel.
Ja, er hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich werde ihn auch zum eines meiner Lieblingsbücher des diesjährigen Jahres. Wir haben ja jetzt die Woche der unabhängigen Buchhandlung. Ne?
Genau.
Und da habe ich ihn auch als eines meiner Lieblingsbücher bestimmt.
Super. Ja, zum Thema WUP, Woche unabhängiger Buchhandlung. Ihr werdet natürlich auf Instagram wieder Postings dazu von uns sehen können, indem wir euch jeweils unsere
Lieblingsbücher einmal präsentieren werden. Ich bin mal gespannt, ob es der Hoffnungsvogel bei dir geworden ist oder ob du ein anderes nehmen wirst. Wenn nein, nicht spoilern.
Ah, nein, wir werden, aber eins von denen.
Eins von denen.
Eins von denen, okay. Ja.
Dann lassen wir uns überraschen, welches dein Lieblingsbuch geworden ist. Und alle anderen findet ihr auch dann auf Instagram ab übernächster Woche.
Okay.
Genau.
Ja, dann.
So, dann wünsch bis zum nächsten Mal.
Ganz genau.
Wir sind am Ende.
Eine schöne Zeit für euch.
Ja, bis dann.
Ciao.